Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der christlichen Gemeinde, da steht Gott im Zentrum, ohne Frage. Gott, der Vater, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, Gott, der Sohn, der sein Leben gegeben hat für uns, um uns zu erlösen, Gott, der Heilige Geist, der in uns wirkt, der uns stark macht, der uns tröstet, wenn wir das brauchen. Ist doch richtig so, oder? Gott im Zentrum. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, denke ich, aber dann wird es auch schon schwieriger. Worauf soll jetzt ganz praktisch der Schwerpunkt liegen? Soll er auf der gelebten Beziehung zu Gott liegen? Also mit Gottesdienst zum Beispiel oder Gemeindestunde, Gebetsleben, stille Zeit, Bibellesen, also alles, was so dazugehört, mit der Heiligung auch. Schwerpunkt auf der Beziehung zu Gott. Oder soll der Schwerpunkt liegen auf der Gemeinschaft? Darauf, dass wir aneinander Anteil nehmen, füreinander da sind, im Hauskreis, bei Gemeindeaktivitäten, dass wir einander kennen und tragen und aushalten. Oder steht der Dienst an der Welt im Mittelpunkt, dass wir für die Menschen da draußen da sind, dass wir uns einsetzen für Gerechtigkeit und für Frieden und für die Schöpfung und für Menschen in Not? Oder ist es die weltweite Ökumene? Also Ökumene hat ja so zwei Bedeutungen, einmal die Ökumene zwischen den verschiedenen Konfessionen, aber auch die Ökumene im weltweiten Blick mit Christen in aller Welt, die ihren Glauben leben wollen. Also wenn wir uns diese Frage stellen, was soll im Mittelpunkt stehen, was soll Schwerpunkt sein, dann hat das Potenzial zu einem handfesten Zwist. Spätestens wenn einer dann sagt, also meins ist ja wirklich eigentlich das Allerwichtigste. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Für eine lebendige Gemeinde sind alle vier Dimensionen gleichermaßen wichtig. Die Beziehungen zu Gott, zur Welt, zu den Geschwistern, den nahen und den fernen Geschwistern, die sind alle nötig, damit eine Gemeinde kraftvoll und lebendig und vital, energiegeladen, ausstrahlend sein kann, einladend Gemeinde Gottes sein kann. Und ein treffendes Bild dafür, das kommt aus der Schweiz. Und die Schweiz ist bekannt für ihre Berge, die ist bekannt für die Almwiesen, für Heidi und den Almöhi vielleicht auch, für Gebirgsseen, für den Weltwirtschaftsgipfel, für Kühe, von denen manche angeblich lila sein sollen. Naja, und die Schweiz ist auch bekannt für Toblerone, Schokolade. Und an Toblerone, an dieser Schokolade, da lassen sich prima alle vier Dimensionen zeigen, die wichtig sind. Die erste Beziehung, das ist die Hineinbeziehung. Wenn man soziologisch auf eine Gemeinde schaut, dann ist das, was einen verbindet, das gemeinsame Interesse. Das ist bei einem Sportverein so, da ist der Sport das gemeinsame Interesse, bei einem Chor ist es die Musik, bei einer Demo ist es der gemeinsame Protest. Also das sind Dinge, die verbinden. Ja, und wie ist das in der Kirche? Was verbindet da? Ist es das spirituelle Bedürfnis? Ist das das Gemeinschaftserlebnis? Ist das das geteilte Bekenntnis zu Jesus Christus? Also bei allen kirchlichen Erhebungen, die so gemacht werden, da werden alle möglichen Interessen genannt, weshalb Menschen sich zur Gemeinde, zur Kirche halten. Und das ist soziologisch gesehen auch nah dran. Aber da ist noch mehr dazu. Und dazu wollen wir mal einen Blick werfen auf Kolosser 3, auf einen Abschnitt aus dem Brief des Paulus an die Kolosser. Und zwar zunächst mal die ersten vier Verse. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus, euer Leben, erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Man könnte da auch einen anderen Text vielleicht heranziehen, aber dieser Text macht es sehr schön deutlich. Der Ausgangspunkt ist, wir sind neu gemacht mit Christus. Das ist eine unverfügbare Hoffnung, das ist Geschenktes, das ist erfülltes Leben. Diese unverdiente Zuwendung Gottes, das ist das, was uns verbindet miteinander. So verschieden wir als Menschen mit unseren Begabungen und mit unserer Herkunft und mit unserer Geschichte, mit unserem Vermögen und unseren Werten sein mögen und unseren Einstellungen und Fähigkeiten, in dieser Hinsicht sind wir alle gleich. Das neue Leben ist uns von Gott geschenkt. Das war für die Christen in den ersten Gemeinden eine ganz grundlegende Erfahrung. Da saß auf einmal der Sklave neben der erfolgreichen Purpurhändlerin. Und da saß der römische Centurio neben der Prostituierten. Der nomadische Barbar, der saß neben dem kultivierten und vielleicht sogar philosophisch gebildeten Griechen. Und alle waren eins in Christus, haben eine Zusammengehörigkeit erlebt. Was zählte, das waren die Worte von Jesus Christus. Was zählte, das war die gelebte, die gefeierte Gemeinschaft. Das war die Ausrichtung auf Gott und auf seine neue Welt. Und wie das aussehen kann, das zeigt sich dann in dem folgenden Abschnitt aus dem Kolosserbrief. Wir überspringen ein paar Verse und ich lese ab Vers 11. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Also was sich in der Gemeinde verwirklicht, das ist doch der neue Mensch. Der neue Mensch, der wir in Jesus Christus geworden sind. Diese Worte, die ich da gerade gelesen habe, das wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber die sind doch vor allem an die Gemeinde gerichtet. Nach ihnen. Die Gemeinde ist der Ort, an dem das Wesen Gottes deutlich werden soll, sichtbar werden soll, zum Ausdruck kommen soll. Die Gemeinde ist der Ort, an dem die neue Welt Gottes, so wie Gott diese Welt gedacht hat eigentlich, wenigstens ansatzweise sichtbar wird, in vergebender Liebe, in Gemeinschaft, in Übertrennendes hinweg, im gemeinsamen Gotteslob, in einem Frieden über alles Verstehen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass die Realität nicht immer so ist, aber wenigstens ansatzweise soll das deutlich werden. In der Beziehung nach innen stellt die Gemeinde so etwas wie den Trailer für das Reich Gottes dar. Ein Trailer für einen Film, der im Kino anläuft oder so, der ist noch nicht das Echte, aber er ist doch durch und durch echt. Der Film ist das Echte. Das Reich Gottes ist das Echte. Wir als Gemeinde, wir sind der Trailer dafür. Es sind nicht nur unsere gemeinsamen Interessen, es sind nicht nur unsere Überzeugungen und unsere Merkmale, die uns zusammenhalten, sondern das innere Wesen und das innere Wesen von Gemeinde ist die gemeinsame Bestimmung von Gott her. Und die drückt sich dann in verschiedenen Formen des Miteinanders aus. Das hat einen positiven Nebeneffekt. Wenn diese Beziehungsebene stimmt, dann wird Gemeinde attraktiv. Und attraktiv heißt nichts anderes als anziehend. Sie zieht andere Menschen an, weil sie sehen, da ist etwas Besonderes. Etwas, was wir nicht haben. Nachdem wir uns sehnen, nachdem wir uns ausstrecken wollen. Also Gemeinde, die nach innen ihre Beziehung im Gottessinn lebt, wird nach außen hin attraktiv. Und damit sind wir bei der nächsten Beziehung, nämlich hinaus zu denen, die draußen sind. Die weiter weg sind, die manchmal richtig weit weg sind. Zu den Menschen, die von Gottes Tun zum Heil der Welt ja bisher nichts wissen oder geschweige denn etwas an sich erfahren haben, die das nicht einordnen können vielleicht, zu den Menschen, die der Erlösung bedürfen. Zu den Menschen, die in innerer und äußerer Not sind und die sich vielleicht ihrer größten inneren Not, dass sie nämlich ohne Gott leben, gar nicht bewusst sind. Hinaus, das heißt, Gottes liebevolle Absichten mit der Welt in eben diese Welt hinaustragen. Und das geschieht in Worten, indem wir das Evangelium verkündigen, aber auch indem wir ganz alltäglich von unserem Glauben reden, von unserer Hoffnung, von dem, was uns mit Freude und Geborgenheit erfüllt. Meine Frau und ich, wir sind im Januar, haben wir eine weite Flugreise unternommen und sind da mit einer arabischen Airline geflogen, Etihad Airways, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ihre Basis hat. Und es hat uns tief beeindruckt, zum einen, dass man so an seinem Bildschirm am Platz den gesamten Koran lesen oder rezitiert bekommen konnte und dass vor dem Start über die Lautsprecher, da wurde alles still stumm geschaltet, also da konnte man auch nicht jetzt da sich da durchzappen durch das Programm oder so, da wurde ein Gebet gesprochen, ein muslimisches Gebet, kein christliches, aber die Selbstverständlichkeit, mit der das geschehen ist, die hat uns beeindruckt. Und ich glaube, von dieser Selbstverständlichkeit können wir als Christen uns eine dicke Scheibe abschneiden. Also in Worten, einfach alltäglich davon reden, was erfüllt mich eigentlich mit Freude, mit Hoffnung, mit Geborgenheit. Und dann können wir auch in Taten Gottes liebevolle Absichten mit der Welt hinaustragen, indem wir aktiv Zeichen von Gottes Reich setzen. Nöte lindern, Frieden stiften, Gerechtigkeit üben, Schwache stützen, Schöpfung bewahren, Menschen, die am Boden liegen, aufhelfen und so weiter und so fort. Da sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es kommt nicht darauf an, wie, aber es kommt darauf an, dass diese Beziehungsdimension in einer Gemeinde zum Tragen kommt. Und nicht als Last, ach, müssen wir das jetzt auch noch machen, sondern vorangetragen durch Gottes Mission. Wir sind Teil von Gottes Mission, wenn wir so unterwegs sind. Es ist ja zuallererst Gottes Wille, dass diese Welt heil wird. Es ist sein ewiges Friedensreich, das aufgerichtet werden soll, das alles zurechtgebracht wird. Das ist Gottes Wille. Und wie dringend die Weltrettung und Erlösung nötig hat, ich glaube, das wissen wir alle ziemlich genau. Das bedarf keiner weiteren Erklärungen. Und sie zu bringen, das ist eben Gottes Mission. Von den ersten Seiten der Bibel an geht es letztlich genau darum. Gott voran, wir hinterher. Und genauso ist diese Erlösung, ist diese frohe Botschaft ja auch zu uns gekommen. Wir sind angesprochen worden, wir sind berührt worden davon, wir sind fasziniert gewesen, hineingenommen gewesen und wir haben unser Heil gefunden bei Jesus Christus und wir sind im Bekenntnis zu ihm Teil der Gemeinde geworden. Gemeinde ist kein Selbstzweck. Gemeinde ist Kristallisationspunkt des Reiches Gottes. Gemeinde ist Salz und Licht für die Welt, weil Jesus das Licht der Welt ist. Gemeinde ist Teil der Mission, in der Gott selbst unterwegs ist. Und dazu einfach ein paar Worte aus dem Matthäusevangelium, die das ganz deutlich sagen. Ihr seid das Salz der Erde, spricht Jesus. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt so nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz und Licht, dazu sind wir berufen, als Teil von Gottes Mission. Und Gemeinde kann sich deshalb eben nicht selbst genügen, wenn sie ihrer Berufung gemäß leben will. Gemeinde strahlt aus, Gemeinde geht hinaus, sie wirkt wie auch immer in ihre Umwelt hinein. Sie geht eben hinaus zu den anderen. Ja, hinein, hinaus. Vielleicht denken sich ja jetzt ein paar, ja, wo kommt eigentlich Gott da drin vor? Ist ja gut und schön. Aber das ist doch die erste und die entscheidende Beziehung, die Beziehung zu Gott. Die soll jetzt kommen. Und das ist keine Wertung, dass sie erst jetzt kommt. Die Beziehung hinauf, die ist ganz entscheidend. Und auch dazu einen kurzen Text, der uns Wichtiges über diese Beziehung verrät, aus dem Johannesevangelium. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von Jesus zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Das ist ein ganz klares Bekenntnis, à la Loriot. Ein Leben ohne Jesus ist möglich, aber sinnlos. Trifft zu. Und man beachte, Simon Petrus spricht von einer Antwort. Das ist eine Antwort auf die Worte des ewigen Lebens, die von Jesus ausgehen. Es ist eine Reaktion auf die Begegnung mit dem Heiligen, den Gott gesandt hat. Du hast Worte des ewigen Lebens, Worte, die ewiges Leben verheißen, ewiges Leben geben. Es ist eine Antwort und es ist eine Reaktion auf die Aktion. Die Grundlage, die Ursache unserer Beziehung nach oben, das ist Gottes Beziehung nach unten. Die ist jetzt in dem Bild nicht dargestellt. Aber das ist das Entscheidende, was da dahinter steht. Diese Beziehung geht los mit der Erschaffung der Welt und des Menschen. Die geht weiter über die Bewahrung Noahs in der Sintflut, die Erwählung Abrahams, die Befreiung Israels aus Ägypten, dann die ganzen Könige und Propheten, die ganze Geschichte. Sie geht durch Höhen und Tiefen bis hin zu Jesus Christus. Und diese ganze Geschichte ist eine Beziehungsgeschichte. Gott sucht die Beziehung zu uns Menschen, zu den Menschen, die er mit Liebe geschaffen hat, zu den Menschen, die ja, sich selbst lieber suchen als Gott, die Gott eher los sein wollen, die selbst über sich bestimmen wollen, die meinen, alles beherrschen zu können. Gott geht diesen Menschen nach und sucht sie immer wieder und ganz beharrlich. Er opfert sich, er gibt sich in die tiefsten Abgründe. Hier bin ich. Klein. Ich brauche deine Vergebung, wie wir gerade gesungen haben in dem Lied, Majestät. Gott gibt sich hin, nur um diese Welt wieder in Beziehung mit sich zu bringen, um uns wieder in Beziehung mit sich zu bringen, um uns heil zu machen. Und die Beziehung der Gemeinde Jesu Christi, und das sind wir hier, die Beziehung der Gemeinde Jesu Christi, die wurzelt genau in dieser Bewegung Gottes zu uns herunter, herab. Unsere Beziehung ist Antwort, nicht das erste Wort, sondern das zweite Wort. Unsere Beziehung ist Reaktion auf Gottes Aktion. Sie ist nicht eigene Initiative. Wir können Gott finden, nur weil er uns entgegengekommen ist, weil er schon längst an unserer Seite ist. Von Gott allein her kommt uns eine solche Liebe, die allen Hunger stillen kann, den Menschen im Herzen tragen. Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du allein hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Du allein bist der Heilige, der von Gott herkommt. Ein Leben ohne Jesus ist möglich, aber sinnlos. Was das dann für uns heißt, als Einzelne und ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, das heißt, dann gilt es dann immer wieder neu durchzubuchstabieren. Und nicht allein, nicht zuletzt deswegen, weil das Hinein und das Hinaus von diesem Hinauf eigentlich getragen ist. Auch wenn ich es jetzt erst als Drittes genannt habe, aber die Hinaufbeziehung ist die, die alles andere trägt. Und ohne diese Beziehung verlieren die anderen Beziehungen ihre Anbindung. Ja, und dann gibt es noch eine vierte Beziehung. Also Toblerone hat ja nicht nur diese dreieckige Form für diese drei Beziehungen, sondern die Stücke sind auch untereinander verbunden. Die vierte Beziehung ist, habe ich als Hinüberbeziehung bezeichnet. Die Hinüberbeziehung zum Ganzen der Kirche Jesu Christi. Die Kirche Jesu ist viel größer als wir hier. In der jungen Christenheit, da war die Einheit innerhalb und auch zwischen den Gemeinden ein ganz wichtiges Thema. Es ist vorhin schon so ein bisschen angeklungen, aber Spannungen waren da an der Tagesordnung. Da gab es in Jerusalem einen Streit, weil einige meinten, die Witwen griechischer Herkunft seien benachteiligt worden. In Korinth, da gab es verschiedene Missionarsfraktionen. Die einen haben gesagt, wir gehören zu Paulus und die anderen, wir gehören zu Apollos. Und die Dritten haben gesagt, wir halten uns aber ganz genuin an Jesus Christus. Und alle waren sie kräftig schön miteinander zerstritten. Und in Ephesus, da gab es Christen jüdischer Herkunft und Christen heidnischer Herkunft. Und der Artemiskult in Ephesus war sehr stark gewesen und sehr bekannt auch. Ja, und die einen haben auf die anderen heruntergesehen, in welcher Weise auch immer. Und das ist heute nicht anders. Es gibt eine Vielzahl an Gemeinden, an Konfessionen und da gibt es viel Streit und Unfrieden und Überheblichkeiten und alles Mögliche. Und dann lesen wir im Epheserbrief die folgende Passage. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Also wir erinnern uns an die Gemeinde in Ephesus. Jüdische Christen, heidnische Christen, wunderbar zerstritten miteinander. Und dann schreibt Paulus weiter, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das Thema ist die geistliche Einheit. Und interessant ist in diesem Abschnitt, was da steht, aber interessant ist auch das, was nicht da steht. Das sind etliche Begriffe, die durch die Einszahl charakterisiert sind. Zunächst einmal der Leib, das ist der eine Leib Christi, zu dem wir gehören. Es ist der eine Geist, Gottes Geist, der uns prägt. Und dann geht es noch ein bisschen tiefer. Es ist eine Hoffnung, eine Verheißung, auf die wir ausgerichtet sind. Es ist ein Herr, Jesus Christus, ganz klar, ein Glaube, und da geht es jetzt nicht um die Form oder den Akt des Glaubens, sondern da geht es um den Inhalt, um das Bekenntnis. Was glauben wir eigentlich? Ein Glaube, eine Taufe, das, was uns unauflöslich mit Jesus Christus verbindet. Und auch wenn einige sagen, die Kinder sollen getauft werden, einige sagen, man kann erst dann getauft werden, wenn man den Glauben auch selber hat. Es ist trotzdem die eine Taufe, die uns miteinander verbindet, die uns unauflöslich mit Jesus Christus verbindet. Und zu guter Letzt eben ein Gott, ein Vater, ein himmlischer Vater, der über allem ist, der durch alle wirkt, der in allen lebt. Das sind alles Dinge, die nicht von uns ausgehen. Wenn ihr das nochmal durchgeht, ein Leib, ein Glaube, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, eine Taufe. Alles Dinge, die nicht von uns ausgehen, sondern die von Gott her auf uns zukommen, vorgegeben sind. Und das bestätigt sich dann bei einem Blick auf das, was eben nicht da steht. Da steht nicht da, welche Lieder gesungen werden. Da steht nicht da, wie und wann und wo Gottesdienst gefeiert wird. Da steht nicht da, nichts da zum Dresscode, der in der Gemeinde herrschen muss. Oder wer die Leitung haben darf oder nicht. Und anderes mehr, da steht alles nicht da. Wie wir unser Glaubensleben, wie wir die Gemeinde gestalten, das spielt hier an dieser Stelle, spielt für die Einheit der Kirche Jesu keine Rolle. Da ist Raum für Unterschiede, da ist Raum für Vielfalt gegeben. Und wir dürfen uns und wir sollen uns auch notwendigerweise hinterfragen, in Frage stellen, warum machst du das so? Warum findest du das gut? Für mich passt das nicht zusammen mit der Schrift. Wir dürfen uns korrigieren, wir dürfen uns kritisieren, aber Differenzen und Streit und Querelen und Ablehnung untereinander innerhalb der Kirche Jesu Christi, das ist etwas, was ihrem Wesen widerspricht. Und umgekehrt kann man sagen, die Beziehung hinüber, die ist der Kirche von ihrem Wesen her aufgetragen. Wir hier in der Fährstraße in Stralsund, wir sind hier zwar ganz Kirche, aber wir sind nicht die ganze Kirche. Die Kirche ist viel größer als wir hier. Aber wir sind trotzdem ganz Kirche hier. Der Leib Jesu Christi ist größer als wir hier und deswegen ist das hinüber so wahnsinnig wichtig. Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Dimension zu diesem hinüber. Und daran werden wir an dem heutigen Gebetstag für verfolgte Christen auch erinnert. Dieses Hinüber, dazu gehört, dass wir mit Geschwistern weltweit eben aufs Engste verbunden sind, dass sie uns nicht gleichgültig sein können. Es ist ein Segen für uns, dass wir hier in unserem Land unseren Glauben ganz ungehindert leben können. Das war nicht immer so. Freilich erleben wir Widerstände. Aber sind diese Widerstände, die wir heute erleben, nicht gering, vergleichsweise gering, im Vergleich zu dem, womit andere Glaubensgeschwister klarkommen müssen? Ich denke nur an die Erfahrungen von Geschwistern im SED-Staat der DDR, was manche da erlitten haben, erdulden mussten und was sie ein Leben lang geprägt hat. Meine Frau und ich, wir haben es Gott sei Dank nicht erleben müssen, weil wir im Westen groß geworden sind. Aber viele hier kennen das aus eigener Erfahrung. Und Christen weltweit machen Erfahrungen, wie sie schikaniert werden, wie sie bedroht werden, wie sie in Angst um ihr Leben, um ihre Familie, um ihren Besitz leben müssen, um ihres Glaubens willen. Das kann uns nicht gleichgültig sein, denn in der Einheit der Kirche Jesu sind wir mit ihnen verbunden. Wir sind ein Leib und deswegen ist ihr Schmerz auch unser Schmerz. Aber auch ihre Glaubenskraft, das ist auch unsere Glaubenskraft. Wir sind eins mit ihnen. Also, das sind die vier Beziehungsdimensionen, die das Wesen der Gemeinde Jesu ausmachen. Hinauf zu Gott in Glauben und Gottesdienst, hinein zueinander in liebevoller Gemeinschaft, hinaus zu den anderen in Gottes Mission, hinüber zum Ganzen der Kirche Jesu in dem einen Herrn Jesus. Und alle vier Dimensionen, alle vier Beziehungsdimensionen sind nötig, damit eine Gemeinde vital und lebendig und ausstrahlend und einladend und energiegeladen Gemeinde Gottes sein kann.